ARD. Geheimnisvolle Tontafeln mit einer noch geheimnisvolleren Schrift. Damit beginnt unsere heutige Geschichte. Hallo, ich bin Stefan Geier. Begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ja, und diese Geschichte, um die es heute geht, die kann man jetzt nur deswegen weitererzählen, weil eine künstliche Intelligenz gelernt hat, die Geheimnisse dieser Tontafeln zu entschlüsseln. Ohne KI hätte das angeblich noch Jahrzehnte gedauert.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Recherchiert hat diese Geschichte meine Kollegin Veronika Bräse. Ich grüße dich.
Hallo.
Geheimnisvolle Tontafeln, Vero. Wo kommen die her?
Also die kommen aus der Nähe von Babylon.
Also Babylon, eine der wichtigsten archäologischen Stätten, Zeugnis, eine der großen Hochkulturen der Antike. Und die Tontafeln, die hat man da ausgegraben.
Die hat man gefunden, im Jahr 1986 war das, bei Ausgrabungen im heutigen Irak. Da waren so Backsteinwände und dahinter hat man so einen quadratischen Raum entdeckt und da waren Regale, also wahrscheinlich aus Stein. Und auf diesen Regalen lagen wirklich noch diese gebrannten Tontafeln. Und so kamen die dann ans Tageslicht. Und nicht nur diese Tafeln, man hat dann gemerkt, da liegen ja ganz viele verschiedene Werke sozusagen. Das war eine ganze Bibliothek. Und es nennt sich die Sippa-Bibliothek, weil diese Bibliothek in Sippa ist. Das ist, im Altertum war das eine Stadt am Euphrat.
Okay, also diese ganzen Tafeln gefunden. Was steht da drauf?
Das ist eine Hymne an Babylon, also ein Loblied auf die vermeintlich schönste Stadt der Welt, so hat es der Schreiber damals empfunden.
Also er beschreibt die Stadt.
Er beschreibt die Stadt vor ungefähr 3000 Jahren, sehr euphorisch.
Dann mach das doch auch mal, beschreib uns die Stadt.
Ja, also im Altertum war Babylon zeitweise die größte Stadt der Welt, eine kulturelle Metropole. Da gab es natürlich viel zu sehen und er beschreibt die Stadtgesellschaft, also wie dieses Miteinander funktioniert hat, dass die Leute Rücksicht genommen haben aufeinander, dass man Witwen unterstützt hat, also wenn die einen Todesfall hatten, dass man sehr respektvoll auch mit Ausländern umgegangen ist. Also anders als in der Bibel beschrieben, da geht es ja um die babylonische Sprachverwirrung. Da geht es jetzt in dieser Hymne an Babylon eher um dieses Verständnis füreinander, die ganz wichtig ist, dass so eine Stadtgesellschaft funktioniert. Also da werden Ideale beschrieben, wie man eigentlich miteinander umgehen sollte. Und alle beteiligen sich natürlich an diesem Gemeinwohl. Jeder macht irgendwas, hat irgendeine Rolle. Und sogar Frauen werden beschrieben in ihrer Rolle als Priesterinnen und Hebammen.
Frauen vor 3000 Jahren, würde ich jetzt wahrscheinlich denken, mit Gleichberechtigung war da noch nicht so viel.
Da war man weit davon entfernt. Es war natürlich eine patriarchale Gesellschaft. Trotzdem hatten Frauen da ihren Platz und man hat idealisiert in dieser Hymne, wie es eigentlich sein sollte. Das hat der Schreiber damals schon erkannt und hat den Frauen eben ihren Platz zugewiesen in diesen Berufen zum Beispiel. Selten ist auch, dass in so alten Texten außerdem auch die Natur beschrieben wird. Das können wir mal anhören, wie das geklungen hat. Der Forscher nämlich aus München, der hat mir das vorgelesen und das klingt ja ungewöhnlich.
Puratun Ashu, Shiknat Pel Nemekin Ritmut, Umakar Bamati Tuce Ishaku, Anayabiu Tamati Unaki Meshu.
Also ich bin ja kein Babylon-Experte, aber es klingt arabisch, oder?
Es ist akkadisch, so nennt sich das. Diese Sprache ist aber ausgestorben. Und der Altorientalist Enrique Jiménez von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der kann diese Sprache erstaunlicherweise sprechen. Okay. Und der hat es auch vorgelesen. Und er hat mit seinem Team eben entziffert, was dann auf diesen Tafeln ganz genau steht.
Und woher weiß man, wie man das ausspricht? Also kommt da schon die KI jetzt langsam ins Spiel?
Nee, ich glaube nicht. Also das Akkadisch, das gibt es zwar nicht mehr, aber Jiménez und auch sein Team, die kennen die lebendigen Sprachen aus dem orientalischen Raum und schlussfolgern einfach daraus, wie die Aussprache wohl sein könnte. Am Anfang der Hymne, die er da vorgelesen hat, da geht es um den Fluss Euphrat, der die Stadt Babylon durchfließt. Wörtlich heißt es da, der Euphrat, er bewässert die Ebene, durchtränkt das Röhricht, er gießt sein Wasser in Lagune und Meer, auf seinen Feldern blüht es und grünt.
Also der Fluss ist so das wichtige Element.
Das ist ein Lebensspender. Der Fluss, der bringt den Frühling und er sorgt für die Ernte. Schon lange vor dem Klimawandel war es ja so, dass das Flusswasser gebraucht wurde, um Felder zu bewässern. Also der Euphrat und Tigris kennt man ja, Zweistromland. Wasser war wichtig für Babylon und für seine Bewohner. Und Mesopotamien, das Zweistromland, das gilt ja als Wiege der Zivilisation. Und in diesem Text geht es jetzt nicht nur um den Euphrat, sondern, ich habe ja vorhin schon gesagt, über die Stadtgesellschaft. Und es geht auch um Könige und um Götter, die Babylon gegründet haben. Babylon gilt als ewige Stadt.
Jetzt haben wir sehr viel gehört, Vero, was da alles steht auf diesen Tafeln. Woher weiß man denn, dass die wirklich so bedeutend sind?
Also man geht davon aus, dass es eigentlich so bedeutend ist wie jetzt Goethes Faust oder Schillers Glocke.
Also sehr bedeutend.
Sehr bedeutend, Weltliteratur. Und wie man darauf kommt, das ist einfach, weil man Schülertafeln gefunden hat. Schülertafeln, das sind eben diese Tontafeln. Und das war damals so, die Schüler, die mussten diese 250 Zeilen, die dieser Hymnus auf die Stadt Babylon umfasst, die mussten das auswendig lernen. Und danach mussten sie das dann in den feuchten Ton in Keilschrift so einritzen. Und um das eben zu lernen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und da geht es eben um die Natur, um den Euphrat, es geht um Landwirtschaft, es geht um Götter, um Könige und um dieses ideale Zusammenleben in der Stadt. Und das hat man den Schülern nahegebracht. Das waren sozusagen die Lernziele, wenn man so will. Und nachher hat man das in Tontafeln, also erst eingeritzt, dann gebrannt. Und ja, und so hat sich das eben über Jahrtausende überliefert.
Ist eigentlich gar kein so großer Unterschied zu den Schülern heute. Die müssen auch einiges auswendig lernen, auch wenn sie es nirgends mehr einritzen müssen. Und auch diese Schülertafeln sind bei diesen Ausgrabungen gefunden worden.
Genau, das war das Entscheidende. Die hat man ausgegraben in den 80er Jahren, aber wegen politischer Umstände ist da erstmal nichts passiert. Jetzt erst, also der Professor der LMU, der Enrique Jiménez, der hat im Jahr 2018 ein Vorhaben gestartet, nämlich die elektronische babylonische Literatur. Das ist so ein KI-Projekt und damit kann er so einzelne Stücke oder Fragmente, die da in Keilschrift vorliegen, zusammenfügen.
Ah, jetzt sind wir angekommen bei der KI. Nochmal ganz genau, was bringt dann die künstliche Intelligenz beim Zusammenfügen, beim Entschlüsseln dieser Literatur auf Stein?
Also im Computer sind jetzt schon alle Fragmente drin, die man jemals gefunden hat. Die hat man abgescannt. Da gibt es Fotos, da gibt es Bilder. Und die KI hat jetzt, wenn man die trainiert darauf, dann erkennt die gemeinsame Muster. Und die KI kann dann zusammensetzen, was da sehr wahrscheinlich hintereinander kommt und was auch überhaupt zusammengehört.
Das müsste man normalerweise selber ausprobieren.
Genau, normalerweise setzt man das irgendwie zusammen und auch vom Stil her, von der Sprache überlegt man, ob eigentlich dieses Fragment, das man da gefunden hat, dann auch zu dieser Hymne gehört. Es könnte ja auch zu einer ganz anderen Geschichte gehören. Und die KI hat dann auch noch weitere Manuskripte im Computer gefunden, die auch zu diesem Loblied dazugehören. Mhm. Die hat man früher schon gefunden und die waren auch Teil der Datenbank. Und weil die KI sich da eben, weil sie da gut trainiert wurde, hat sie das erkannt und gemerkt, ah, das gehört auch dazu. Und deshalb konnte man das ganze Werk dann als Ganzes sozusagen zusammensetzen, weil die KI diese Gemeinsamkeiten erkennt. Und so sind dann diese 250 Zeilen der Hymne an Babylon entstanden.
Und das war es jetzt? Damit ist es komplett entschlüsselt?
Es sieht so aus, als hätte man das jetzt wirklich lückenlos entziffert und das passt irgendwie alles gut zusammen. Also anscheinend, genauso war der Hymnus auf Babylon, 250 Zeilen, genau das haben die Schüler damals auswendig gelernt und in diese Tafeln eingeritzt.
Und du hast gesagt, normalerweise hätte das Jahrzehnte gedauert.
Normalerweise dauert sowas ewig, weil man ja aus verschiedenen Ländern manchmal auch die Funde zusammentragen muss und der eine Forscher hat da irgendwas in seinem Büro liegen und der andere hat dies und jenes. Und jetzt, wo ja alles im Computer vorhanden ist, kann man diese Datenbanken miteinander abgleichen und dann kann die KI raussuchen, was passt denn zueinander und kann dann sein Loblied zusammenstellen.
Jetzt hat man die KI trainiert, jetzt weiß sie, was sie tun sollen. Haben Sie das auch schon mit anderen Texten dann probiert?
Ja genau, da gibt es noch einen sehr bedeutenden anderen Text, das ist dieser Gilgamesch-Epos. Mhm. Das ist wahrscheinlich das wichtigste literarische Werk aus dem babylonischen Raum. Auch das ist in akkadischer Sprache verfasst worden. Das Ziel dieser Forschenden in München an der LMU ist, die Lücken in der babylonischen Literatur jetzt zu schließen und diese Hochkultur in Mesopotamien dann auch wirklich zu verstehen.
Jerubabylon, der Turmbau zu Babel, kennt man aus der Bibel. Gibt es die Stadt heute noch?
Ja, Babylon, das ist eine kleine Stadt im Irak, 90 Kilometer südlich von Bagdad, also nur eine Autostunde ungefähr entfernt. Also von dieser früheren Metropole Babylon ist heute nur dieses ganz kleine Städtchen übrig geblieben im heutigen Irak. Die Erinnerung daran für die Nachwelt, die gibt es jetzt auf Tontafeln oder eben auch im Computer.
Altertum und KI passt offenbar zusammen oder gehört zusammen und macht die Menschen aus der Gegend, wo sie herkommen, stolz. Und was ich besonders schön finde, wirft auch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf den heutigen Irak als der, den wir zurzeit oft in sehr negativen Meldungen mitbekommen. Danke, Vero, für diese Einblicke in eine ganz andere Welt.
Bitteschön.
Die Originalquelle zu dieser Geschichte mit weiteren Infos, die findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Ich bin Stefan Geier, ich sage danke fürs Zuhören bis zum Schluss und wir freuen uns über freundliche Kommentare, über Post aller Art. Wir lesen wirklich alles. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit an Bord seid. Bis dahin.